HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Der Sommer hat erst begonnen, doch immer mehr Kreise und Kommunen schlagen Alarm. Denn das Trinkwasser in Hessen wird knapp. Viele Gewässer in Hessen sind auf einem niedrigen Stand. Die Pegel sind teilweise sogar unterdurchschnittlich niedrig. Das zeigen aktuelle Zahlen des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Ja, und das ruft auch die Politik auf den Plan. Im Wiesbadener Landtag haben die Parteien jetzt darüber diskutiert, was getan werden kann und wie schlimm es tatsächlich um unser Trinkwasser steht. Simone Bese berichtet.
So früh wie in diesem Jahr musste Jens Mischak selten ein Wasserentnahmeverbot für Bäche, Flüsse und Seen aussprechen. Seit Sonntag gilt es hier im Vogelsbergkreis, wo der CDU-Mann Mischak der erste Kreisbeigeordnete ist.
Entnommen wird das Wasser zum Beispiel für die Bewässerung, für die Landwirtschaft, für den klassischen Privateigentümer, der einen kleinen Garten hat, aber auch bis zu Sportvereinen, die es für ihre Anlagen benötigen. Das würden wir gerne vermeiden, aber mit Rücksicht eben auf die Situation der Pegelstände ist das nicht vertretbar.
Angespannt sei die Lage im Vogelsberg, erklärt Mischak. Und da geht's Ihnen wie den Leuten im Main-Kinzig-Kreis, in Hersfeld-Rotenburg oder im Landkreis Fulda. Auch Darmstadt hat es bereits untersagt, aus oberirdischen Gewässern Wasser zu entnehmen, erklärt Umweltdezernent Michael Kolmer von den Grünen.
Im Moment geht es wirklich um jeden Tropfen. Man muss einfach den Zusammenhang sehen. Wenig Wasser in den Bächen plus hohe Temperatur ist gleich wenig Sauerstoff und ist gleich große Gefahr für die Fische und alle anderen Wasserlebewesen.
Doch nicht ganz Hessen liegt auf dem Trockenen, weiß Cornelia Löns-Hanna vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden.
Das liegt daran, dass die Niederschlagstätigkeit über ganz Hessen nicht gleichmäßig gewesen ist. Wir erinnern uns, dass gerade noch Ende letzter Woche über Nordhessen extreme Niederschläge niedergegangen sind, wohingegen die in Südhessen ausgeblieben sind. Und deshalb ist das unterschiedlich.
Eine Dürrezeit hätten wir derzeit nicht, so die Fachfrau. Ob es dazu kommt, hängt davon ab, wie viel es in den nächsten Tagen und Wochen regnet. Darauf will die Linkspartei im Hessischen Landtag nicht warten. Sie macht Trockenheit und Wasserknappheit zum Thema im Plenum. Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kuhler fordert von der Landesregierung mehr Initiativen, um die Wasserressourcen zu schützen.
Beispielsweise ein gut finanziertes und verbindliches Landeswasserprogramm, um die Trinkwasserversorgung klimafest aufzustellen, die Brauchwassernutzung zu fördern, die kommunalen Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe auszustatten. In Baden-Württemberg gibt es diese Förderung zum Beispiel schon lange. Die Landwirtschaft besser zu unterstützen und eben auch unsere Flüsse endlich wieder in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen.
Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen macht klar, Wasser ist erstmal Sache der Kommunen. Trotzdem gäbe es vom Land zahlreiche Projekte und Förderungen aus dem Zukunftsplan Wasser und dem Klimaplan. Und falls es zu weiterer Trockenheit und Dürre komme, Sofortmaßnahmen.
Wir unterstützen die Kommunen mit einer Mustersatzung, damit sie Zisternensatzungen erlassen können. Wir unterstützen die Kommunen mit Mustersatzungen für Gefahrenabwehrverordnungen. Dann können sie nämlich verbieten, dass Pools befüllt werden, dass zum Beispiel auch in der Mittagshitze nicht mehr gesprengt und gegossen wird, dass keine Autos gewaschen werden.
Im Vogelsbergkreis ist das bis jetzt nicht nötig. Aber wenn es nicht demnächst mal wieder kräftig regnet, könnte es bald soweit sein.
Das Trinkwasser in Hessen wird knapp. Was dagegen getan werden sollte, darüber ist jetzt im Landtag diskutiert worden. Infos dazu hatte Simone Bese. In der Corona-Zeit sollen sie Impfnachweise im großen Stil gefälscht und verkauft haben. Jetzt stehen zwei Männer in Darmstadt vor Gericht. Laut Anklage sollen die Männer pro Fälschung locker mal 200 oder sogar bis zu 400 Euro kassiert haben. hr-Info-Reporter Raphael Stübig verfolgt diesen Prozess für uns und wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, wie konnten denn diese Männer Impfpässe fälschen? Jede einzelne Corona-Impfdosis war doch mit einer Nummer registriert.
Ja, im Grunde war es recht simpel. Der 38-Jährige, der hat in Apotheken in Mörfelden und Weiterstadt gearbeitet. Da hat er die Sticker mit der Chargennummer gestohlen. Die waren also echt, wobei noch unklar ist, was er mit dem dazugehörigen Corona-Impfstoff dann gemacht hat. Jedenfalls hat er sich dann noch einen Stempel anfertigen lassen. Da stand Impfzentrum Groß-Gerau drauf und dann hat er nur noch Käufer für die gefälschten Impfausweise benötigt. Um die hat sich der zweite Angeklagte gekümmert, der hat die akquiriert und der hat dann auch die gefälschten Corona-Impfpässe an Mann oder Frau gebracht. Und dafür haben die beiden dann meist so um die 200 Euro kassiert. Die Staatsanwaltschaft, die war kurz nach der Razzia von über 1000 Fälschungsfällen ausgegangen. Also das hat ziemlich weite Kreise wohl gezogen. Allerdings konnte nur ein Bruchteil davon jetzt angeklagt werden. Im Prozess geht es jetzt nur um rund 60 Fälle der schweren Urkundenfälschung.
Und wie ist der Schwindel dann aufgeflogen?
Ja, durch Zufall ein sogenannter Beifang, wie die Polizei das nennt. Und zwar hatten LKA-Ermittler in einem Staatsschutzverfahren einen Mann abgehört. Und der wiederum hat mit dem 43 Jahre alten Angeklagten telefoniert und sich wohl gerade einen gefälschten Impfpass bestellt. So kam der Stein dann ins Rollen. Bei der Polizeidirektion in Darmstadt-Dieburg hat man dann die Arbeitsgruppe COPA, Abkürzung für Covid-Pass, ins Leben gerufen. Die haben dann fleißig weiter ermittelt und dann eben bei der Großrazzia im November vor 2 Jahren zugeschlagen.
Nun hat der Prozess begonnen und die Angeklagten haben direkt gestanden. Was für eine Strafe droht ihnen jetzt?
Ja, die Anwälte der beiden haben mit dem Staatsanwalt und den Strafrichtern einen Deal ausgehandelt, dass die Angeklagten bei umfassenden Geständnissen, die sie auch heute abgelegt haben, mit Haftstrafen unter 2 Jahren davonkommen, die auch möglicherweise sogar noch zur Bewährung ausgesetzt werden. Das wird der weitere Prozessverlauf zeigen. Möglich wären bis zu 5 Jahre Haft bei schwerer Urkundenfälschung. Also sie könnten wirklich recht glimpflich davonkommen. Vor allem der 43-Jährige, denn der hat wegen einer Geldautomatensprengung sogar noch eine Bewährungsstrafe am Laufen.
Mutmaßliche Impfpassfälscher vor Gericht. In Darmstadt sind 2 Männer aus Südhessen angeklagt. Infos dazu hatte Raphael Stübeck. Manche Familien können sich den großen Sommerurlaub nicht leisten und müssen sich mit Urlaub zu Hause begnügen. Da gehört manchmal auch ein Volksfest dazu. Hier bei uns in Hessen stehen ja wieder einige Volksfeste diesen Sommer an. Und wie der Name schon sagt, sollen Volksfeste ja zum Feiern einladen. Sie sollen Spaß machen. In diesem Jahr allerdings könnten so manchen die gestiegenen Preise die Feierlaune verderben. Gabi Beck hat sich mal auf dem Opernplatzfest in Frankfurt nach den Preisen umgesehen.
4 Euro für den Wein. Also da das ja tatsächlich ein gutes Weingut ist, finde ich die 4 Euro auch gerechtfertigt. Ja.
Ich habe 4,50 Euro bezahlt für 0,1 und war sehr überrascht über die Preise. Ich fand es schon recht teuer.
Es geht noch, also es ist noch im Rahmen, aber nur 0,1. Also ich glaube, sie sind alle teurer geworden.
Also nur ein Glas dieses Jahr?
Nur ein halbes.
Den meisten hier ist das Lachen noch nicht vergangen. Die gut situierte Klientel auf dem Opernplatz stören die höheren Preise nicht. Viele Banker kommen schon in der Mittagspause her, das leckere Essen zu genießen. Zum Beispiel bei Fabiana Jarma aus Argentinien. Hier duftet's lecker. Das Steak im Brötchen kostet inzwischen 1 Euro mehr als noch im letzten Jahr.
Mittlerweile ist nicht nur alles teuer, sondern Fleisch ist auch teuer. Deswegen versuche ich dieses Jahr noch mit 9,50 Euro klar zu kommen.
Vor allem die Personalkosten seit der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro schlagen zu Buche. Aber auch das Gas zum Feuern des Grills zum Beispiel, die Standmiete, Stromkosten. Gleich neben der Showbühne hat Ali Rezalasti seinen Weinstand. Er ist eigentlich in der Kleinmarkthalle. Das Opernplatzfest ist immer ein Highlight für ihn. Ein Glas Sekt bei ihm.
Das würde 6 Euro kosten. Letzten Jahr hat noch 5,50 gekostet.
Auch er musste also die Preise anheben. Der Grund ist für ihn ganz klar.
Tatsächlich Personalkosten. Also Mindestlohn auf jeden Fall am Anfang. Und hier, wenn jemand Erfahrung hat, dann kriegt er auch 1 oder 2 Euro mehr die Stunde. Also ich habe auch Mitarbeiter, die 15, 16 Euro netto bekommen.
Da geht dann ein Glas sauer gespritzter Äppler bei Thomas Barton besser die Kehle runter. Und der kostet in diesem Jahr noch genauso viel wie im letzten.
Sauer gespritzter, normale Größe, also 0,25, 2,50. Und der große 0,5, 5 Euro.
Auch wenn sein Gewinn dann knapper ausfällt, wie er sagt, er will die Kunden halt nicht verprellen.
Es gibt so eine Grenze nach oben, da macht es dann keinen Sinn mehr. Ja? Wenn man hier alles weitergeben wollte, was da auf einen zukommt, dann haben wir hier nur noch Mondpreise, die keiner mehr bezahlen will oder kann. Dass es vielleicht auch auf Unverständnis stößt. Ja. Obwohl, wie gesagt, die Preisspirale geht alles weiter. Ja.
10% mehr im Schnitt verlangen die Gastrobetriebe der Schausteller in Hessen. Manche werfen ihnen vor, mehr draufzuschlagen, als nötig wäre. Gierflation nennt die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dieses Phänomen. Thomas Reue vom Schaustellerverband Frankfurt-Rhein-Main weist das jedoch weit von sich.
Denn Transportkosten, Einkaufspreise von Waren, gerade Getränke, die Brauereien haben uns mächtig hergenommen und die Preise können und wollen wir nicht an unser breit gefächertes Publikum weitergeben. Gerade ein Volksfest soll und muss weiterhin für alle Bevölkerungsschichten erreichbar bleiben.
Teurer Spaß. Bei vielen Volksfesten bei uns in Hessen müssen Besucher deutlich tiefer in die Tasche greifen. Gabi Beck hat uns darüber informiert. Ab Mitte Juni schwärmen sie aus und gehen auf Partnersuche. Die Rede ist von Glühwürmchen. Die kann man an warmen Abenden bei Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht auf Wiesen und an Waldrändern sehen und ihr Funkeln bewundern. Vorausgesetzt natürlich, man weiß, wo man sie suchen muss. Wenn nicht, dann kann man sich zum Beispiel Katharina Bahn aus Wiesbaden anschließen. Sie ist Natur- und Wanderführerin und unsere Reporterin Birgitta Söhling hat das mal gemacht und sie bei einem Glühwürmchenspaziergang begleitet.
Ein Naturschutzgebiet am Ortsrand von Wiesbaden. Das Getreide ist reif, die Luft ist lau, es riecht nach Sommer. Jetzt schwärmen sie aus, die Glühwürmchen. Ein gutes Vorzeichen für die Ernte, sagt Naturparkführerin Katharina Bahn.
Die Bauern haben früher, wenn sie Glühwürmchen bemerkt haben, konnten sich sicher sein, dass sie in Ruhe ernten können, ohne dass es Regengüsse gibt. Ihr seht, dass das Korn hoch steht und auch die Wiese, das Wiesengras hoch steht. Ein, zwei Wochen später wird es alles abgeerntet sein.
Im Abendrot machen wir uns auf den Weg. Eine Gruppe von 16 Leuten. Und Katharina Bahn räumt gleich mal auf mit romantischen Illusionen.
Die Glühwürmchen sind weder Würmer noch glühen sie wirklich. Es sind Leuchtkäfer und sie leuchten.
Nüchtern betrachtet alles eine Frage der Biochemie. Sie bilden das Licht in ihren Körpern, können es ein- und ausschalten. Doch wen interessieren schon die wissenschaftlichen Details? Wir überqueren eine Brücke, biegen in einen Waldweg ein und spähen in die Büsche. Mondlicht fällt durch die Bäume, ein Bach plätschert und je tiefer die Schatten werden, desto mehr beginnt es um uns herum zu funkeln.
Oh, guck mal dahinter, da tanzen sie.
Da sind welche, hier am Baum.
Wie süß, mystisch. Trollig.
Ja, wieder eins.
Wie auf einer Feenwiese tanzen die winzigen Pünktchen im Wald. Eines lässt sich sogar einfangen.
Ich habe meine Hand tatsächlich einfach nur hingehalten und ist da drauf gelandet.
Sie sind durchaus wählerisch, was ihren Lebensraum angeht, sagt Katharina Bahn, die mit ihrem Unternehmen Kulturen in Wiesbaden und Umgebung Entdeckertouren anbietet. Man kann sie auch auf eigene Faust suchen, ab Mitte Juni bis Ende Juli.
Sicherlich in gut strukturierten Landschaften, in Naturschutzgebieten, auch dort, wo Gewässer sind, viel Wiese, Waldrand. Aber das muss man natürlich immer zu dieser Zeit ausprobieren und rausfinden.
Es ist zauberhaft, wie so ein kleines Naturwunder vor der eigenen Haustür in eine Märchenwelt führt.
Ich finde es total genial. Ich finde das Licht hier toll und es ist wieder so eine kleine Besinnung, sich doch vielleicht den einen oder anderen Tag wieder mehr in der Natur zu bewegen.
Das ist unglaublich faszinierend. Nicht nur wegen der Glühwürmchen faszinierend, sondern wegen der ganzen Geräusche und Stimmen, leider auch die der Flugzeuge. Aber ansonsten, man kommt gut runter. Es ist schön, sehr schön.
Glühwürmchen-Spaziergang bei Wiesbaden. Was es damit auf sich hat, das hat hr-Info-Reporterin Birgitta Söhling für uns herausgefunden. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hessenschau.de.